Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Hallo, mein Name ist Florian Klemann. Ich bin Professor an der Hochschule München und darf immer mal wieder als Gastmoderator für den Kaufkraft-Podcast zur Verfügung stehen. Zu den Personalanforderungen für den zukunftsorientierten Einkauf gehören aus meiner Sicht neben Fach auch spezifische Methoden und Medienkompetenzen. Der Master Digital Procurement and Supply Management, den ich an der Hochschule München betreuen darf, versucht genau dies zu berücksichtigen. So war die eigenständige Produktion einer Podcast-Folge eine Prüfungsleistung in dem von mir betreuten Modul Trends in Einkauf und Supply Chain. Das Ergebnis kann sich meines Erachtens sehen oder noch besser hören lassen. Mit Blockchain in der Logistik greifen die beiden Studierenden Matthias Glas und Manuel Häusler gleich ein absolut innovatives Thema auf und geben dabei mit ihrem Gesprächspartner Thomas Brauner von der Logistikinitiative Hamburg spannende und gleichzeitig greifbare und praxisnahe Einblicke und Impulse in dieses zukunftsorientierte Themenfeld. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
Blockchain trifft auf Logistik. Hochglanztechnologie trifft auf angestaubtes Image. Welche Blockchain-Projekte wurden in der Logistik bereits realisiert? Welcher Mehrwert wurde dabei geschaffen und wie profitieren Logistiker davon? Warum wurden nicht schon viel mehr Projekte realisiert? Und wie werden sich Blockchain und Logistik in den nächsten Jahren entwickeln? Darüber möchten wir heute mit unserem Gast Thomas Brauner von der Logistikinitiative Hamburg sprechen. Wir, das sind Matthias Glas und Manuel Häusler aus dem Masterstudiengang Digital Procurement und Supply Management von der Hochschule München, die sich im Rahmen des Moduls Digitale Trends in Beschaffung und Supply Management mit der Blockchain-Technologie in der Logistik beschäftigt haben. Viel Spaß beim Reinhören.
Moin Moin nach Hamburg. Thomas, wir hoffen, dir geht's soweit gut. Und bei dir im hohen Norden scheint die Sonne genauso wie bei uns in München. Vorab nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und uns zur Verfügung stehst. Zu Beginn wäre es einfach super, wenn du dich kurz persönlich vorstellst und unseren Zuhörern erzählst, wie dein beruflicher Werdegang bisher war.
Ja, moin aus Hamburg. Servus nach München. Auch an euch vielen Dank, dass wir heute sprechen können. Mein Name ist Thomas Brauner. Ich bin Projektmanager für Innovation bei der Logistikinitiative in Hamburg. Das ist ein Cluster oder ein Unternehmensnetzwerk aus über 500 Unternehmen aus der gesamten Bandbreite der Logistik. Und das, was ich dort mache, ist relativ selbsterklärend aus meinem Titel ablesbar. Ich entwickle und manage Innovationsprojekte mit unseren Unternehmen, mit unseren Hochschulen zusammen, auch auf EU-Level. Und eines davon, worüber wir heute reden wollen, ist das Hanseblock-Projekt, ein KMU-Blockchain-Projekt, was wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Vielleicht zu meinem Werdegang ein, zwei Sachen. Ich komme aus der Logistik, habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Logistikschwerpunkt in Bremen studiert und war dann in den ersten Jahren meiner Karriere in der Beratung unterwegs, also auch im Logistik- und Transportsegment von Hafenentwicklungsplänen über Flughäfen, Standortanalysen und wirtschaftliche Beratung. Bin jetzt in diesem Innovationsthema seit gut 5 Jahren unterwegs mit unserem Netzwerk und mit Partnern national wie europaweit und schaue mir da eine große Bandbreite von Themen an. Und eines, was ich mir eben die letzten 3 Jahre näher anschauen durfte, ist das Thema Anwendung von Blockchain-Lösungen für Logistikunternehmen.
Thomas, danke für die Einführung. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass wir dich in Vorbereitung auf den Podcast schon ein wenig gestalkt haben, besonders auf LinkedIn, und schon erfahren haben, dass du an der Uni Bremen Wirtschaftsingenieurwesen studiert hast, mit Schwerpunkt Logistik und Produktion, wenn ich mich recht erinnere. Meine Frage diesbezüglich, als ich mich damals im Bachelor für Logistik entschieden habe, kam von meinen Freunden oftmals die Frage, ob ich danach Staplerfahrer werden möchte. Was hat dich in die Arme der Logistik getrieben, was ja doch eine Branche ist, die für viele Absolventen nicht die attraktivste ist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das startete bei mir, dass ich sowohl Interessen hatte, so mich wirtschaftlich zu bilden und einen Studiengang zu belegen, aber auch noch nicht so richtig wusste, in welche Schwerpunktrichtung es mal später gehen soll. Ich habe auch einen Physikleistungskurs und Matheleistungskurs früher gemacht und habe da eine technische Affinität gehabt und da war Wirtschaftsingenieurwesen erstmal der Aufhänger, denn da gab es große Bandbreite von Verfahrenstechnik über Logistik bis hin zu VWL-Themen, wo man sich später noch spezifizieren konnte oder sich eben Schwerpunkte wählen konnte. Und ich glaube, das hat sich dann einfach im Laufe der Zeit mit den Schwerpunkten im Studium ergeben, dass ich das ganze Thema so gerade nicht nur aus der technischen Brille, sondern auch aus der wirtschaftlichen Brille die Logistik sehr spannend fand. Bremen ja auch dann ein Hafenstandort und mit Seeverkehr und Logistik viel, wo man da was sehen kann. Und ich habe auch schon nebenbei im Studium dann in diesen Themen immer gearbeitet nebenher und fand das super spannend. Und dass man nicht nur Staplerfahrer werden kann und dass man nicht nur, sage ich mal, die Themen, die man so weitläufig über das Image der Logistik kennt, tun kann, sondern dass natürlich alle Innovationsthemen, Trends, die digitale Transformation und die Nachhaltigkeitsthemen wie in jeder Branche, auch in der Logistik, spannende Projekte und Herausforderungen bilden. Das erlebe ich jeden Tag und das macht sehr, sehr viel Spaß.
Ich gebe dir absolut recht. Bei uns war es auch die Vielschichtigkeit, die uns da so ein bisschen reingetrieben hat. Das ist eine Branche, in die du viele Richtungen einschlagen kannst. Da sind wir doch schon mal d'accord. Du hast es schon erwähnt, Schwerpunkt heute in unserer Podcast-Folge ist Blockchain in der Logistik. Für uns, Manuel und mich, ist Blockchain eines der ganz großen Buzzwords in der heutigen Zeit. Was in einem Atemzug mit beispielsweise KI, Machine Learning oder Big Data genannt wird. Also ein Wort, wo jeder so ein bisschen mitreden kann, aber keiner wirklich Ahnung hat und durchblickt. Ich habe das in der Vorbereitung gemerkt auf dem Podcast, als ich mich mit meiner Freundin unterhalten habe und sie mich einfach mal gefragt hat, erklär mir doch mal, was ist die Blockchain und was kann sie? Konnte ich nicht. Bin daran krachend gescheitert, das wirklich im Außenstehenden in 1 bis 2 Sätzen zusammenfassen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht und was antwortest du den Leuten, wenn du das erklärst?
Ja, das ist in der Tat so. Blockchain ist ein großes Buzzword, was natürlich wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, gerade in den letzten Jahren. Das hat jeder sicher überall schon mal gehört, auch wenn er sich nicht damit befasst. Bei mir war es so, als wir das Projekt gestartet hatten, habe ich auch überhaupt keine größeren Berührungspunkte mit dem Thema bisher gehabt. Ich bin auch weder ITler noch Blockchain-Experte. Das ist aber auch vielleicht der ganz spannende Blick, auch mit dem Projekt, was wir durchgeführt haben, da eben die Anwender sich aufzubringen. Und wenn ich es in einem Satz oder zwei zusammenfassen würde, auf jeden Fall ist es erstmals keine riesengroße Revolution, die alles umschmeißen wird, sondern es ist im Prinzip eine verteilte Datenbank und die ist in der Regel noch öffentlich. Und das Besondere, was daran ist, ich würde es mal platt sagen, die vergisst nicht. Was ich dort draufschreibe, das bleibt dort drauf stehen. Für immer. Und das hat gewisse Vorteile. Ich nenne es mal Nachverfolgbarkeit und Überprüfbarkeit. Und niemand kann etwas löschen und somit kann auch niemand etwas manipulieren. Aus diesen Gründen, weil es erstens nicht löschen kann und weil es zweitens verteilt ist.
Matthias, ich glaube, dann hast du was, was du deiner Freundin erzählen kannst, was man unter Blockchain versteht.
Ja, da ist der Thomas schon weiter als ich auf jeden Fall.
Sprich, es ist gar nicht so umfassend oder so eine große Revolution, hast du es ja genannt, wie man vielleicht zunächst immer denkt. Jetzt hast du ja in deinem Intro das Projekt Hanseblock erwähnt. Um das soll sich ja auch der heutige Podcast drehen. Jetzt wäre es zunächst für uns, aber auch für unsere Zuhörer mal interessant, ob du uns hierzu einfach mal ein paar Key Facts nennen kannst zu dem Projekt.
Also, wie du schon sagtest, das Projekt Hanseblock ist das, womit ich die Freude und die Ehre hatte, mich jetzt gute 3 Jahre lang dem Thema Blockchain näher zu befassen. Hanseblock, wie jedes gute Projekt, ist eine Abkürzung für einen furchtbar sperrigen Namen, in dem Fall Hanseatische Blockchain-Innovationen für Logistik und Supply Chain Management. Die Hanse steckt dort mit drin, weil wir als Norddeutsche, vielleicht gibt es das im Süden ähnlich, da auch einen gewissen Lokalpatriotismus gerne haben und wir haben Bremer wie Hamburger und niedersächsische Unternehmen mit drin gehabt und alle verbindet, dass sie irgendwie in den Hanseregionen und Hansestädten heimisch sind, deswegen der Name. Inhaltlich und von der Struktur her ist das ein Projekt, das lief vom Frühjahr 2018 bis jetzt ins Jahr 2021 hinein, ist jetzt ein knappes Jahr beendet und abgeschlossen und ist ein Projekt, was aus 2 Gründen ein bisschen besonders und speziell auch im Zusammenhang mit Blockchain-Forschung war. Es ist zum einen erstmal ein Forschungsprojekt gewesen, gefördert vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wir haben dort roundabout 1,9 Millionen Euro Fördergeld bekommen. Die sind verteilt gewesen auf 10 Partner und das ist das zweite Besondere, das war ein KMU-zentriertes Forschungsprogramm, das heißt ausschließlich kleine und mittelständische Unternehmen waren daran beteiligt, neben Hochschulen, die natürlich nicht in dieses Raster fallen. Und wir waren, wie gesagt, dann ein Konsortium oder ein Verbund aus 10 Partnern, 2 Hochschulen aus Hamburg, die Kühne Logistics University und die HAW Hamburg und dann dazu 4 IT-Unternehmen und Blockchain-Experten, / Consultants, die sich eben sowohl, sage ich mal, mit der entwicklerischen Seite als auch mit der Kompetenz der Blockchain-Anwendung selbst, der Einbindung in Anwendungsfälle befasst haben. Und dann hatten wir auch 4 Anwender mit dabei, nämlich mittelständische Logistikdienstleister, die in unterschiedlichen Bereichen Transporte durchführen und da eben als Anwender und als diejenigen, die Anforderungen definiert haben und dann eben das System getestet haben mit uns. Wir als Logistikinitiative waren quasi als 11. Rad am Wagen, sage ich mal so, als der neutrale Dritte des Netzwerks, was die Projektkoordination und die Projektleitung übernommen hat. Und den ganzen, nenne ich mal platt, nervigen administrativen Kram, der mit einem Forschungsprojekt leider natürlich auch einherkommt. Man musste auch viel Papier produzieren und viel administrative Aufwände machen. Das Projekt lief, wie gesagt, gute 3 Jahre mit diesen 10 Partnern. Als inhaltliche Schwerpunkte war es so, dass das Projekt gerade dieses Thema, die unterschiedlichen Perspektiven eines Forscherteams, die sich schon sehr auf einem sehr hohen Level mit Blockchain auskennt, bis hin zum Mittelständler, Anwender und Nutzer, der das nutzen will, aber da gar keine vertiefte Kompetenz drin hat, und das Zusammenbringen und diese Lernkurve oder diese gemeinsame Entwicklung, das war schon ein Schwerpunkt. Wir haben aber natürlich Anwendungsfälle definiert und die auch herausgearbeitet, und das war in der Supply Chain oder in der Transportkette der Übergang und die Übergabe, der Gefahrenübergang sozusagen von Waren. Ähnlich wie man sich das heute vorstellen kann, wenn das Paket ankommt an der Tür, dann signiert man auf dem Handheld oder auf dem Tablet und der Gefahrenübergang vom Paketboden zum Kunden passiert. Das passiert natürlich in der Transportkette zum Teil deutlich öfter. Da hat man einen Subunternehmer und der Subunternehmer hat wieder noch einen Dienstleister und die Transportketten sind natürlich deutlich länger. Und da haben wir ein System entwickelt, was diese Gefahrenübergänge abbildet, eben auf der Blockchain direkt fälschungssicher in Echtzeit hinterlegt, mit der Möglichkeit, Vorbehalte einzutragen, wenn beispielsweise etwas beschädigt, unvollständig oder ähnliches war. Aber eben auch der Nachweis, dass man seine Dienstleistung erbracht hat mit einem Orts- und mit einem Zeitstempel, um abgleichen zu können, dass ich das eben auch vertragsgemäß durchgeführt habe.
Dazu einfach mal eine persönliche Frage. Du hast ja gesagt, das Projekt hat knapp 3 Jahre gedauert, war auch mit verschiedenen Projektbeteiligten. Aus deiner Sicht ganz persönlich, was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar. Mobil, weltweit und geräteunabhängig. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hätte sofort und jederzeit Zugriff auf über 1,7 Millionen E-Books. Mit E-Book Central ist das möglich. In allen E-Books können Sie 5 Minuten kostenfrei lesen und sich über Inhalte informieren. Nach der Beschaffung über Ihren Einkaufsprozess stehen gekaufte E-Books allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Unternehmens weltweit zur Verfügung. Online und offline. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Dazu einfach mal eine persönliche Frage. Du hast ja gesagt, das Projekt hat knapp 3 Jahre gedauert, war auch mit verschiedenen Projektbeteiligten. Aus deiner Sicht ganz persönlich, was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen?
Also es war, das kann ich vorwegstellen, ein super spannendes, genauso wie ein super herausforderndes Projekt. Denn dieses eingangs beschriebene, die unterschiedlichen Sprachen, die man spricht, sage ich mal so, zwischen ich bin der IT-Dienstleister und der Blockchain-Experte, ich bin der Forscher an der Hochschule und ich bin der mittelständische Logistikdienstleister, der Landtransporte nach Osteuropa durchführt. Man hat eine so unterschiedliche Ausgangsbasis und einen so unterschiedlichen Erfahrungsschatz, auch ein so unterschiedliches Vokabular. Das war natürlich eine sehr große Herausforderung, da eine Sprache zu sprechen. Dann war es natürlich auch so, als Forschungsprojekt war das durchaus für viele Mittelständler Neuland. Das heißt, das war auch was sehr Spannendes mit einer steilen Lernkurve für alle, sich in so einem gemeinsamen Projekt auf Ziele zu einigen, diese Ziele auch zu erreichen, Maßnahmen, Meilensteine, Etappen zu erreichen. Und ja, letztlich würde ich auch sagen, sehr spannend war so die Erwartungshaltung. Denn genau mit diesem Buzzword-Hintergrund, von dem wir schon sprachen, kamen natürlich auch einige dieser Anwender in das Projekt hinein. Und dann stellt man fest, am Ende muss man im Alltag ganz schnöde programmieren und man muss sich trotzdem ganz viel Front- und Backend bauen und die Blockchain spielt eine kleinere Rolle in so einem System, als man denkt. Die steckt zwar in der Infrastruktur drin, aber man braucht sehr viel drumherum und man kriegt nicht eine Lösung mit einem Fingerschnipsen und ein paar Treffen.
Thomas, danke für den Einblick. Du hast uns jetzt viele theoretische Sachen schon so Hanseblock genannt. Jetzt wäre es natürlich für uns auch wichtig, ich zum Beispiel komme aus der Spedition, der Manuel kommt von einem Kontraktlogistiker. Wie arbeitet Hanseblock, wie arbeitet die Funktion in der Praxis? Welcher Mehrwert wird geschaffen? Du hast ja schon kurz erwähnt, was ihr so ein bisschen macht, digital unterzeichnen, was auf der Blockchain abgebildet wird. Wir haben uns auch ein bisschen informiert, was sind so die möglichen Anwendungsgebiete der Blockchain in der Logistik? Und da fallen eigentlich immer vier Begriffe. Waren ohne Ursprung nachweisen, Invoicing ist auch ein großer Punkt, Track and Trace und auch die digitale Dokumentation. Ich zum Beispiel komme jetzt mehr aus der Seefahrt und Luftfracht, Bill of Lading, Airway Bill, viel Papierkram noch, wo die Blockchain gewisses Potenzial hat. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen sagen, was kann Hanseblock in der Praxis leisten, gerade in Bezug, weil es ja im KMU-Bereich eingesetzt wird.
Also die vier Punkte, die du genannt hast, die sind schon mal sehr gut beobachtet. Die können wir auch alle vier oder haben wir versucht, nenne ich es mal so, im Projekt abzuhaken und zu ticken. Aus der These heraus, dass aus dem Projektstart ging es vor allem darum, dass wir gesagt haben, ein Logistiker heute, der steckt selbst mitten in der digitalen Transformation und für ihn entstehen eigentlich erstmal ganz global betrachtet zwei ganz große Painpoints. Er ist in der Regel auch der Dienstleister für große Verlader oder große Generallogistiker. Die haben alle große Ressourcen, die bauen ihre eigenen Systeme, die bauen ihre eigenen Plattformen und er muss da ständig händisch in noch mehr Systemen sich einloggen, Daten hinterlegen und eintragen. Gleichzeitig hat jeder seine eigenen Transportmanagementsysteme, hat da ganz viel händischen Aufwand, Dinge zu pflegen und das ist in der Disposition, in der Planung, im administrativen Doing, operativ riesig viel Aufwand und ein ganz großer Painpoint. Gleichzeitig kommen nun Startups und Plattformen. Die bauen Plattformökonomie und die sagen, ihr müsst doch nur auf unsere Plattform kommen, müsst da eure Frachtraum, eure Kapazitäten eingeben oder eure Ware eingeben, wir matchen euch. Das ist auch eine Gefahr für den Mittelständler, weil der möchte natürlich die Intelligenz, die bei ihm dahinter steckt, seine Vertragsbeziehung, auch seine Nische, die er vielleicht bedient, die möchte er nicht abgeben an den Algorithmus, der auf irgendeiner Plattform baut. Daher kam der Wunsch bei uns aus dem Netzwerk, auch von den Unternehmen, da mal etwas zu erproben mit der Blockchain, was eben befähigt zu sein, wir haben ein IT-System, was auch eine gewisse Intelligenz mitbringt und was uns auch eine gewisse Automatisierung mitbringt und eine gewisse Transparenz, ohne dass wir uns abhängig machen von, sage ich mal, einer großen Plattform, wo wir unsere Daten abgeben und diese Hoheit nicht mehr haben und auch hinter dem, was damit passiert, nur noch sozusagen der Erbringer der Dienstleistung sind und nicht mehr unsere Kompetenz einbringen können, unsere Disposition arbeiten kann, wie sie möchte, sondern wir füttern den Algorithmus oder nehmen dort aus der Plattform heraus, was wir können. Das gesagt, war es so, dass wir auch geschaut haben, was sind denn jetzt die tatsächlichen Mehrwerte vom Hanseblock-System? Und es ist tatsächlich so, ganz viele Mittelständler, auch die, die wir im Projekt dabei hatten, die haben noch ein echtes Problem, was Track and Trace oder die eigene Sichtbarkeit ihrer eigenen Transportkette angeht. Da funktioniert es zum Teil im Prinzip heute so, dass sie implizit Bescheid wissen. Ich sag mal so, der Fahrer hat nicht angerufen, dass es ein Problem gibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es kein Problem gibt.
Mhm, absolut, ja.
Das ist ja aber nun keine echte Sichtbarkeit mit, wo ist meine Ware wann und wie wurde sie übergeben. Das kann auf jeden Fall das Hanseblock-System leisten, indem ich einfach dann, wenn ich Übergaben habe, einen Status habe, den ich im System sehe. Wir haben eben auch ein Frontend und eine Plattform gebaut. Das Hanseblock-System funktioniert auch mit einer App, die dann der Fahrer hat, wo er eben seine notwendigen Informationen runtergebrochen hat für seine Tour, die er fährt, wo muss ich hin, bis wann, wo dann eben auch über eine App signiert werden kann digital oder ein QR-Code gegenseitig eingescannt werden kann, hat man die Möglichkeiten an der Verladestelle eben zwischen dem, der es entgegennimmt und dem, der es abliefert. Das ist dann eben auf der Blockchain abgebildet. Das zweite ist, die Rückverfolgbarkeit habe ich, vor allem dann im Sinne auch von, es ist ein Schaden entstanden oder es hat sich etwas verzögert, was entgegen der Vertragsbedingungen war. Das ist alles dokumentiert und abgebildet. Und für die Bezahlung, was du auch sagtest, ist es auch ein ganz großes Potenzial. Denn wenn ich eine lange Transportkette habe, kennt ihr das vermutlich, ist es heute in der Regel auch so. Die Ware wandert durch viele Hände. Erst wenn sie am Empfängerort ankommt, dann wird sozusagen in der rückwärtigen Kette wieder eine Bezahlung ausgelöst. Irgendein kleiner Subdienstleister, der am Anfang einer langen Transportkette stand, der kann mitunter lange auf seine Bezahlung warten. Hier bietet natürlich eine Blockchain, in der ich fälschungssicher abbilde, er hat am Anfang der Kette seine Dienstleistung vertragsgemäß erfüllt, Möglichkeiten, dann auch einen Bezahlprozess zu beschleunigen. Das ist jetzt keine Lösung, die wir im Hanseblock-System schon abbilden konnten. Das ist aber sozusagen das System, was wir gebaut haben, die Basis dafür, das auch später machen zu können. Denn ich brauche natürlich irgendwie vertragssicher auch diese Nachweise, dass das erbracht wurde. Das andere Potenzial, was wir sehen, ist dann vor allem in Richtung Schadensregulierung oder Transportversicherung und Ähnlichem. Auch da ist es so, da fehlt einfach die Transparenz. Oftmals, wenn ein Schaden entsteht, gibt es vor allem lange Scherereien. Wer hat jetzt eigentlich welche Schuld? War die Ware schon vorher beschädigt oder schon vorher unvollständig? Wenn ich das sicher auf einer Blockchain abbilde, bei jedem Gefahrenübergang, ist natürlich erstmal die Nachweiserbringung deutlich leichter. Ich habe dort auch in der App vom Hanseblock-System die Möglichkeit, einfach ein Foto zu machen, wenn ich da einen Vorbehalt eintrage und das mit hochzuladen. Dann habe ich das alles aufwandsarm auch für den Fahrer oder für den Logistiker nachgewiesen. Aber im Kern aus dem Hanseblock-Forschungsprojekt heraus ist es vor allem erstmal gewesen, ein solches System zu machen. Das hat Schnittstellen zu den eigenen Systemen, zu den Transportmanagementsystemen, überträgt dann Daten und ich spare mir sozusagen einen händischen Aufwand, den ich zum Teil vorher hatte. Und was das System auch kann, ist, wenn ich irgendwann, sage ich mal in der Vision, ein Netzwerk von Partnern habe, kann ich eben auch die Auftragsdaten mit dem System übergeben. Der Spediteur A gibt das jetzt an seinen Subunternehmer B, sendet dem heute eine E-Mail und der fängt wieder an, die Auftragsdaten in seinen TMS reinzutippen. Wenn ich da natürlich mit vernünftigen Schnittstellen arbeite, kann ich mir solche Arbeiten leicht ersparen und man kann sich sozusagen wirklich Aufträge im Hanseblock-System zuschicken und kann die annehmen oder ablehnen mit einem Klick quasi und hat dann die Auftragsstammdaten übertragen und ähnliches. Also eine enorme Erleichterung von händischer administrativer Arbeit, die jedem Spediteur heute wehtut eigentlich.
Ja, Thomas, vielen Dank. Jetzt hast du uns ja die Mehrwerte von Hanseblock erzählt, also in Form von Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Schäden oder auch eben der Sichtbarkeit der Transportkette. Als der Matthias und ich recherchiert haben, wir haben uns einige Paper über Blockchain angeschaut, da ist uns vor allem ins Auge gestoßen, dass Blockchain eher als theoretisches Konstrukt bezeichnet wird, dass viel über das Thema geredet wird, aber es wird noch in sehr geringen Maßen umgesetzt. Wo waren bei euch damals im Projekt Hanseblock Probleme oder auch welche Herausforderungen sind während der Projektlaufzeit aufgetreten?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Da gibt es auch einiges, was uns da über den Weg gelaufen ist in den 3 Jahren. Ich fange mal damit an, so ein bisschen chronologisch, wo wir als erstes drauf gestoßen sind. Einer der Ursprünge, dass wir dieses Projekt entwickelt haben und dann auch durchgeführt haben, war eben auch der Bedarf der Logistiker zu sagen, wir hätten gern mehr Transparenz. Wir wüssten gern mehr auch, was passiert mit der Ware, was passiert auch entlang der Transportkette, Daten integrieren und so die Transparenz der Transportkette und die Planbarkeit auch für den Logistiker zu erhöhen, ist ein großer Wunsch. Wenn man dann startet und sagt, so, jetzt sitzen hier 4 Logistiker, wie wollen wir das machen? Welche Daten könnt ihr denn dazu beisteuern? Dann sagt jeder sofort, ja, meine Daten gebe ich nicht so gern raus. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen, muss es natürlich geben. Und das ist, ich nenne es mal so, in der Lösung. Wir haben da eine technische Lösung gefunden, die ganz spannend ist, auch mit unseren beiden Hochschulen zusammen. Die Lösung muss sein, dass ich natürlich Geschäftsgeheimnisse wahre, dass ich mir auch meine Metadaten genau anschaue, dass die Geschäftsgeheimnisse wahrt, dass ich sozusagen ein funktionsfähiges System baue, was diese Geheimnisse trotzdem wahrt. Und das ist bei einer verteilten Datenbank, die, auch wenn es vielleicht eine Permission-Blockchain ist, im Prinzip öffentlich ist, zumindest haben wir von unserem Verständnis in Hanseblock ja ein System gebaut, wo Mitbewerber auf einer gemeinsamen Blockchain-Infrastruktur oder einem gemeinsamen System arbeiten. Und das ist ein Thema, was man sehr sensibel angucken muss und was man auch auf dem Schirm haben muss am Anfang eines solchen Projekts, dass das wirklich, glaube ich, auch jedes Mal eine gewisse spezifische Lösung benötigt und dass es auch aufwendig ist, da die Befürchtungen oder Ängste der Anwender ernst zu nehmen. Das ist das eine. Und das andere ist dann das Thema Governance, weil ich hatte das eingangs erzählt, ein KMU ist irgendwo in dem Gap von 2 Seiten bedroht zwischen den großen Konzernen, die ihre eigenen Ressourcen und ihre eigenen IT-Systeme aufbauen und der Plattformökonomie, wollen eigentlich eigenständig und unabhängig sein, aber ein mittelständischer Anwender, der hat auch keine Kapazität, keine Kompetenz und keine Lust, ein solches System zu betreiben. Ein verteiltes System muss aber auch irgendwie betrieben werden. Und das ist ein Thema, das haben wir jetzt auch aufgrund des inhaltlichen Fokus des Hanseblock-Projekts anfänglich nicht so auf dem Schirm gehabt. Das hat aber einen sehr großen Teil unserer Arbeit eingenommen, weil das Betreibermodell und die Governance auch dahinter. Wer darf hier eigentlich mitmachen? Sind wir offen für alle? Wenn ja, wie ist eigentlich der Mechanismus, wenn wir das System weiterentwickeln? Wer entscheidet, in welche Richtung entwickeln wir es weiter? Wer hat wie viel Abstimmungsrechte? Wie verteilen wir die Kosten, die diese Infrastruktur mit sich bringt? Das ist überhaupt nicht trivial. Und natürlich, wenn ich irgendwann sage, ich nutze das für Anwendungsfälle, wie das kann versicherungsrechtlich für den Versicherungsdienstleister spannende Daten sein, dann ist das natürlich auch nochmal eine rechtliche Ebene, die kompliziert oder vertrackt werden kann im Einzelfall. Das sind so die 2 großen Herausforderungen eigentlich. Der Datenschutz oder ich sag's mal so die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse und das Thema Governance.
Jetzt noch eine allgemeine Frage. Das war jetzt die Probleme und beziehungsweise Herausforderungen bezogen auf Hanseblock. Wenn wir jetzt mal allgemein schauen, du hast Kosten schon angesprochen, du hast aber auch zu Beginn die Dauer des Projekts angesprochen. Sind das für dich Gründe, dass so Blockchain-Projekte oft scheitern oder siehst du noch andere Probleme?
Also, ich glaube, ein Hauptgrund, warum es scheitert, ist das Thema, ich möchte Intermediäre ausschalten. Das ist ja im Prinzip, wenn wir verteilte Datenbanken, die Definition, über die wir eingangs gesprochen haben, einmal sprechen, dann ist das ja das Ziel. Ne? Ich möchte jetzt nicht auf eine Plattform gehen, wo wieder irgendwer meine Daten nutzt. Ich möchte auch keinen Intermediär haben, der zwischendurch irgendwie managt und verteilt. Aber wenn ich jetzt in einem System bin, wo der Anwender das auch nicht die Kompetenz oder die Möglichkeit dazu hat, ist das natürlich schwierig. Ich muss trotzdem ja dieses System entwickeln und ich muss es betreiben. Das heißt, da gibt es keine allgemeingültige Lösung. Das muss auch dann für jeden Anwendungsfall passend sein. Das zweite ist, dass ich glaube, dass anfänglich einfach sehr viele Blockchain-Projekte mal gestartet sind mit dem Ziel, lass doch mal was mit Blockchain machen. Das machen jetzt alle. Aus der technischen Idee, mal etwas auszuprobieren, ist es total toll. Und da kann man bestimmt auch viel lernen. Aber nicht jeder Anwendungsfall ist geeignet für eine Blockchain. Also wenn ich keine verteilten Daten habe, wenn ich jetzt sage, ich bin da ein großes Unternehmen XY und ich möchte meine Daten absichern, warum baue ich dann eine Blockchain? Also wenn ich sowieso der Einzige bin, der das verwaltet und die Hoheit hat, dann habe ich eine Datenbank, dann ist sie ja nicht verteilt. Was ich sagen möchte, ist, ich brauche die richtigen Anwendungsfälle, die auch zur Blockchain passen. Ich sollte also immer vom Anwendungsfall kommen und dann gucken, welche Lösungen kommen dafür in Frage. Und da kann die Blockchain eine Lösung sein, muss sie aber nicht. Und zum Zweiten muss ich vielleicht schauen, dass ich wirklich mit sehr spezifischen, überschaubaren Anwendungsfällen erstmal starte und nicht so global. Das ist auch ein Learning, was wir aus dem Hanseblock-Projekt hatten, was aber allgemein übertragbar ist. Und das letzte Learning, auch das ist gerade für die Logistik allgemein übertragbar. Wir haben gestartet und wollten Dinge auf die Blockchain bringen. Die waren aber gar nicht digitalisiert beim Logistiker. Da hat man den gefragt, wie ist denn euer Prozessablauf? Wie funktioniert das denn bei euch? Und da sagt er, das hat der Disponent im Kopf. Und da ruft er an und da kriegt so. Also ich kann natürlich nichts in eine Blockchain automatisieren und bringen, was gar nicht digitalisiert ist. Und das ist eine Hürde gewesen, die wir ehrlich gesagt unterschätzt haben, weil es läuft noch viel mehr händisch und implizit über Erfahrung in so einer Transportorganisation oder Transportplanung bei einem Mittelständler, als man denken mag. Und ich glaube, das ist auch nicht nur beim Mittelstand der Fall. Das ist auch nicht nur in der Logistik der Fall. Das ist, glaube ich, auch ein übertragbares Problem. Also erst digitalisieren, dann auch die Blockchain bringen, wäre nochmal ein sehr hilfreicher Tipp vielleicht.
Ja, absolut. Du, was du gerade gesagt hast, es wird auch größere betreffen. Kann ich dir 1:1 bestätigen. Ich war bei einer kleinen Spedition, da war ich bei Kühn und Nagel danach. Die Schmerzpunkten sind die gleiche. Alle kämpfen mit den gleichen Problemen. Aber wenn ich jetzt nochmal deine Key Learnings zusammenfasse, es ist wichtig zu schauen, dass das wirklich passt, die Anwendung für die Blockchain. Nicht einfach drauf losmachen. Und das hilft natürlich auch nicht, wenn man einfach auf diesen Wagen aufspringt, was natürlich viele gemacht haben, wie es auch bei anderen Themen der Fall ist, wie zum Beispiel, ich sag mal, KI. Es wird viel drüber gelesen und dann machen wir es einfach mal, ohne wirklich zu wissen, was man da eigentlich treibt. Abschließend noch die Frage, Blockchain und Logistik, wir haben viel drüber gesprochen. Wo siehst du diese beiden Themen in den nächsten Jahren? Wird es sich entwickeln? Wird es stagnieren? Wird es vielleicht wieder ein bisschen verschwinden unterm Radar? Was ist deine Einschätzung?
Also, das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Ich bin der Meinung, es gibt, glaube ich, in der Entwicklung vor allem schon mehr Blockchain-Anwendungen, als man vielleicht so an der Oberfläche sieht. Der Hintergrund ist, das war auch unsere Erfahrung in Hanseblock, die Blockchain, die steckt irgendwo ganz tief in der Infrastruktur. Die kann einen kleinen Teil dazu beitragen von einem IT-System. Am Ende ist sie ja nur die verteilte Datenbank. Also eine Blockchain selbst ist nicht anwendbar. Da müssen natürlich ganz viele Ebenen darüber. Ich glaube, es wird viel Anwendung finden. Ich glaube, gerade in der Logistik gibt es da ganz, ganz viele tolle Anwendungsfälle, weil es eine Branche ist, die so verteilt ist, die auch so verzahnt miteinander arbeiten muss, wo viel übergeben wird, wo auch viel verschiedene Unternehmen auf Augenhöhe agieren und nicht nur eben die 2-3 großen Keyplayer sind, die alles bestimmen, weil wir haben ja eine Branche, die eigentlich sehr mittelständisch geprägt ist, auch gerade in der Transportlogistik. Da bieten sich viele, viele Anwendungsfälle, glaube ich, die Sinn machen können. Die werden aber, und das ist auch dann wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn sie erfolgreich erstmal durchlaufen werden, eher pragmatisch und spezifisch kleine Anwendungsfälle sein. Das wird jetzt nicht die eine riesen globale Plattform sein, die alle nutzen, denn dafür ist die Logistik auch zu unterschiedlich. Dieses Governance-Thema, das ist für mich vor allem der Scheidepunkt. Wenn ich das gelöst kriege in meinem Anwendungsfall, dann kriege ich das auch hin, eine tragfähige operative Anwendung aufzubauen. Und das muss ich immer von Anfang an mit bedenken. Und ich glaube, gerade wenn ich mit kleinspezifischen Use Cases anfange, die müssen ja auch nicht gleich tausende Nutzer beinhalten, sondern können ja auch erstmal 10, 20 sein, dann kann ich da was auf die Beine stellen, was funktioniert und was auch nicht zu komplex ist.
Herr Thomas, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, was die Zukunft bringt für die Blockchain, für die Logistik. Wir sind alle ziemlich gespannt. Wir sind am Ende angekommen tatsächlich. Super, vielen lieben Dank für deine Einblicke, für deine Zeit. Und wir werden mit Sicherheit weiterhin voneinander hören. Dankeschön, Thomas.
Vielen Dank auch an euch, dass ich hier das Projekt vorstellen durfte.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. War sehr interessant und hat wirklich Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.